Hi zum Deutscher Blogger Podcast Systemfehler. Heute in der Spezialausgabe zur Kommunalwahl in Dortmund. Willkommen zu Beef im Bunker. Wir haben die OberbürgermeisterkandidatInnen der vier größten demokratischen Parteien in Dortmund eingeladen, um zu diskutieren und ihre Positionen darzustellen. Es sind Katrin Lögering von den Grünen, Thomas Westphal von der SPD, Fatma Karacakoğlu von den Linken und Alexander Kaluti von der CDU, der leider nicht da ist. Willkommen bei uns im Bunker.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Es gibt viele Themen, die die Menschen in Dortmund interessieren. Mit Blick auf die Zeit haben wir uns erstmal für drei größere Themenkomplexe entschieden. Wir wollen das Thema Sicherheit und Ordnung diskutieren. Wir wollen über soziale Gerechtigkeit sprechen und über das Thema Mobilität in unserer Stadt. Zu jedem Themenblock starten wir mit Hot Takes, um in eine Diskussion einzusteigen. Außerdem runden diverse Fragen das Ganze ab. Später gehen wir noch in 1-zu-1-Duelle, wo man die Parteien dann gegenseitig nochmal ein bisschen in anderen Themenfeldern reinhören kann. Und noch einige andere Kleinigkeiten, die wir vorbereitet haben.
Wir starten mit unserem ersten Themenkomplex, der Sicherheit und der Ordnung. Einige Bürger beklagen, dass sie sich in der Stadt, insbesondere nachts, nicht sicher fühlen. Aber ist Law-and-Order-Politik oder soziale präventive Sozialmaßnahmen der richtige Weg dafür? Oder eine Mischung aus beidem? Damit kommen wir auch schon zu unseren Hot Takes. Ich werde einen Satz beginnen, den Sie dann der Reihe nach vervollständigen. Es funktioniert ungefähr so. Der beste Belag für Pizza ist, Frau Lögering?
Auf jeden Fall Pilze, Fungi.
Salami.
Ja.
Thunfisch mit Zwiebeln.
Genau, Sie sind ja offensichtlich jetzt auch gut vorbereitet. Deswegen der erste Hot Take. Das Sicherheitsgefühl wird verbessert, wenn... Herr Westphal.
Wir klar sind und deutlich machen, was wir gegen Sicherheitsprobleme tun.
Frau Karacakoğlu.
Wenn wir gucken, wo die subjektiven Ängste liegen und wo es tatsächlich objektiv so ist und dann dem entgegenwirken.
Frau Lögering.
Wenn wir jedem individuellen Sicherheitsempfinden durch Maßnahmen begegnen und auch dafür sorgen, dass wir den Menschen in ihren individuellen Lebenslagen helfen, denn es steckt immer irgendwas dahinter, wenn jemand kriminell wird.
Setzen wir doch da gleich mal an. Was sind denn für Sie die Hauptursachen der Probleme bei uns in der Stadt? Herr Westphal, mögen Sie beginnen.
Ja, also ich würde erstmal sagen, man muss auch immer sich mit den Fakten beschäftigen. Und wenn man in die Kriminalitätsstatistik schaut, dann muss man schon sagen, die Kriminalität in dieser Stadt ist nicht gestiegen, sondern in den letzten 30 Jahren klassisch gesunken. Deswegen ist es wichtig, dass wir über die gefühlte Sicherheit sprechen, weil wenn die Menschen sich das trotzdem so nicht annehmen und sagen, ich fühle mich aber nicht sicher, dann hat das natürlich trotzdem Grund. Aber es ist immer wieder wichtig, sich mit den Fakten zu beschäftigen, weil leider viel Stimmungsmache auch dabei ist und das ja auch zu einem schlechten Gefühl führt. Kann. So, dann haben wir in den letzten 3 Jahren wieder einen leichten Anstieg nach Corona, insbesondere Gewaltverbrechen und Diebstähle, Straßenkriminalität. Das ist uns bewusst. Seit 2 Jahren arbeite ich mit der Polizei eng, jeden Tag Schulter an Schulter dagegen. Wir haben KOD-Präsenz bereits erhöht. Wir haben Polizeipräsenz bereits erhöht. Wir sind aber auch unterwegs auf der präventiven Seite, insbesondere was Drogenkriminalität angeht, was Straßenkriminalität angeht, mit Streetworker, mit allem, was wir haben, weil es immer eine Mischung sein muss. Aber auf keinen Fall darf man einfach nur zuschauen.
Wie blicken Sie darauf, was die Stadt macht? Geht das in die richtige Richtung oder was sind Ihre Konzepte?
Aus meiner Perspektive ist das noch nicht so das Richtige. Also ich habe ein größeres Problem eher damit, dass wir kommunale Ordnungsdienste haben, die noch nicht weit genug ausgebildet sind. Also im Bereich interkulturelle Kompetenzen, Umgang mit psychisch Erkrankten und Ähnliches. Und da müssen wir nachjustieren. Das ist so meine Meinung dazu. Auch dieses immer weiter aufrüsten und gleich machen wie Polizei, das heißt gleiches Outfit, auch das gleiche Equipment, so nenne ich es mal vorsichtig, führt eher dazu, dass eine Unsicherheit bei den Menschen auftaucht, die sich mit dem kommunalen Ordnungsdiensten eben noch nicht so gut auskennen. Ich finde auch nicht, dass das die Lösung ist, dass wir immer mehr Polizei, immer mehr Ordnungsdienste auf die Straße schicken müssen, sondern tatsächlich müssen wir bei den Sozialarbeitern ansetzen und gucken, wo liegen die Probleme genau und wie können wir sie lösen. Also wenn zum Beispiel die Angst ist, ich sag jetzt mal an einem dunklen Ort vorbeizulaufen, dann macht es natürlich Sinn, dort Lichter anzubringen. Wir haben jetzt mittlerweile als Stadt ja die Taxischeine für die Frauen eingeführt. Das ist für mich genau der richtige Weg, das auch zu tun, dass man eben sagt, okay, vom Bus bis nach Hause da habe ich Ängste, weil ich da durch den Park muss oder wie auch immer oder durch eine Zone muss, die nachts belebt ist und ich fühle mich unwohl, wenn es belebt ist, dann ist dieser Taxischein ganz gut. Während ich zum Beispiel selbst zu den Personen gehöre, die sich eher unwohl fühlt, wenn niemand da ist. Also das finde ich eher viel erschreckender und das bereitet mir eher Angst, als wenn ich in der Gegend bin. Auch wenn das Leute sind, die da getrunken haben oder wie auch immer, ist es mir lieber, die sind da und wenn ich schreie, dann hört mich jemand, als dass da niemand ist. Und da müsste man also genau gucken, wo liegen die Probleme und dann Lösungen anbieten.
Was ist die grüne Sichtweise auf das Thema?
Da würde ich auch ganz gern ansetzen. Also im Endeffekt ist es ja so, dass wir von konservativer Seite da sehr häufig ganz, ganz viel Problembeschreibung hören, wie dieses individuelle Sicherheitsempfinden anscheinend in der Stadt ist. Aber erstens kommt das meistens von Personen, die sich häufig in der Stadt gar nicht aufhalten. Und zweitens kommt dann am Ende bei der Maßnahme immer Law and Order, Repression. Wir müssen es schaffen, den KOD aufzustocken. Aber das haben wir ja alles gemacht. Also wir haben das ja alles versucht. Und dann ist ja die Frage, was ist da rausgekommen? Die Effekte, die damit einhergehen, zielen ja am Ende nur auf Verdrängung. Und da sehen wir ganz klar, das löst das Problem nicht. Verdrängung würde das Problem nicht lösen. Das Problem ist ja eher, dass wir es uns als Gesellschaft leisten, dass Menschen hinten rüberfallen und dort Menschen in Armut auf der Straße leben. Und das ist für uns der kommunalpolitische Auftrag, diesen Menschen individuell zu begegnen, mit sozialpolitischen Maßnahmen, eben auch mit mehr Streetwork auf der Straße, sodass wir in ihren individuellen Lebenslagen wirklich erkennen können, was sind die Probleme und wie können wir ansetzen, wie können wir helfen. Ein Problem, was wir in der Stadt auch sehr vielfältig sehen, ist halt der Umgang mit Drogen, Drogenkriminalität. Und auch da ist ja die Frage, wie geht man dann mit aktuellen Debatten um, wie zum Beispiel dem Drogenkonsumraum. Und da sind wir ganz klar der Auffassung, dass das Schließen des Drogenkonsumraums vor allem an Stellen, wo er wirklich seine Wirkung entfalten kann, nämlich mitten in der Stadt, wo sich die Menschen aufhalten, die dieses Problem betrifft, das ist nicht die richtige Lösung. Wenn wir dieser Lage begegnen wollen und uns auch anschauen, wie andere Städte da zum Beispiel darauf reagiert haben, dann schaue ich nach Zürich, bin beim Züricher Modell und überlege so halt eher, wie kann ich individuell ansetzen und wie kann ich helfen. Das ist für mich die sozialpolitische Aufgabe, die wir kommunalpolitisch zu lösen haben.
Bevor wir gleich nochmals ein bisschen intensiver in das Thema der Suchthilfe einsteigen und nochmal der Facette der Ordnung, das subjektive Sicherheitsempfinden ist das eine. Das objektive Empfinden von fast jedem Dortmunder, jeder Dortmunderin ist, es ist total dreckig in der Stadt. Was können, müssen wir da machen? Müssen wir darauf hinaus, da viel mehr zu machen, dass man da täglich reingeht? Was können wir da, das ist ja ein klassisches kommunalpolitisches Thema. Was sind da Ihre Ansätze? Fangen wir bei der Linken mal an.
Also mein Ansatz ist auf jeden Fall bei der EDG, da sehe ich nämlich die Verantwortung drin. Ich selbst sehe oft über Tag verteilt auf der Straße, wo wir den Verein haben, dass da viele unterschiedliche Gruppen von der EDG vorbeilaufen, aber sie lassen bestimmte Sachen einfach liegen, beachten die sie nicht. Wenn man anruft, dauert es mehrere Wochen, bis Sachen, die abgestellt wurden, abgeholt werden. Das häuft sich dann. Dadurch haben wir natürlich auch ein größeres Rattenproblem. Wenn ich dann nachfrage und sage, ihr seht doch, dass hier ein größerer Behälter notwendig ist, bekomme ich dann die Antwort, ja, dann ist der auch voll. Ja, dann muss ein noch größerer Behälter dahin. Das macht ja Sinn, das zu tun. Und da sehe ich die Verantwortung. Aber ich sehe auch die Verantwortung in den jeweiligen Einrichtungen, die mit unterschiedlichen Gruppierungen zusammenarbeiten, da auch näher aufzuklären, zu erklären, wie funktioniert das System, was kann man selbst dazu tun, um es sauber und reinzuhalten. Und natürlich, ganz ehrlich, ich gebe jetzt mal ein Beispiel aus der Nordstadt. In der Nordstadt leben arme Menschen. Die meisten haben keine Autos. Das ist ein Fakt. Viele haben Kinder, die bekommen auch meistens auch Sozialunterstützung. Und da Geld aufzubringen, 20 Euro für einen Teil, das aus dem Wohnzimmer stammt, und 20 Euro für einen Teil, das aus der Küche stammt, sind 40 Euro. Das sind fast, 8% von dem Einkommen einer Person, den er für Sperrmüll ausgeben soll. Und so geht es nicht. Deshalb brauchen wir auf jeden Fall, wir hatten ja mal einen guten Ansatz gehabt, wo die Leute auch endlich ihre Keller leerräumen konnten. Und statt da eine, wie soll ich sagen, eine Dauerhaftigkeit reinzubringen, so dass sich nicht noch mehr ansammelt, wurde das wieder abgesagt. Wir müssen das unbedingt wieder einführen, dass möglich ist, dass jeder Stadtteil einmal im Jahr tatsächlich kostenlos abgeben kann. Und wenn möglich, wäre es natürlich sinnvoll, fußläufig auch Abgebemöglichkeiten einzurichten, damit die Leute nicht irgendwie darauf angewiesen sind, von irgendjemandem gefahren zu werden. Das ist so, da sehe ich einfach Probleme drin.
Was sagen die Grünen zu dem Themenbereich?
Im Endeffekt ist das natürlich ein Stadtbildthema. Also es ist auch ein Thema von Infrastruktur in der Innenstadt und wie kann ich dem jeweils begegnen. Aber ich finde es auch zu einfach zu sagen, die EDG wäre da am Ende das Problem. Wenn man sich anschaut, also wenn man sich mit der EDG auseinandersetzt und sich auch anhört, was da teilweise für Konzepte gefahren werden, dann wird da schon relativ viel getan. Also es gibt ja die Möglichkeit, die EDG darauf hinzuweisen, wenn an verschiedenen Stellen es vermehrt zu Müllablagerungen kommt und halt auch zu einfach zu sagen, dass das liegt daran, dass die Menschen kein Auto haben und deshalb ihren Müll einfach auf die Straße stellen. Da bin ich halt auch in kulturpolitischen Ansätzen und so Aufklärungsarbeit, dass wir halt auch wirklich mit den Menschen sprechen müssen, dass das so nicht geht. Und auf der anderen Seite, wenn Müllablagerungen auf der Straße sind, dann, ich habe da gelebt in der Neustadt, da passiert das auch häufig so, dass die mit dem Auto dahin fahren und das irgendwo an der Straßenecke abstellen. Oder meistens ist es sogar so, das hat die EDG uns gesagt, dass sie bis vors Tor der Sondermüllannahmestellen fahren und dort ihren Müll ablagern. Und wenn man es bis dahin geschafft hat, dann schafft man es auch eigentlich, seinen Müll da drin zu entsorgen, weil im Endeffekt die Gebühren, da müssen wir halt auch nochmal sehen, Müll hat ja auch einen Wert. Und diese Wertigkeit in diesem Kreislauf und in diesen Stoffkreislauf mit reinzudenken, ist aus ökologischer Sicht unserer Meinung nach sinnvoll. Und wir finden auch die Ansätze, die EDG da fährt, sinnvoll, finden auch, dass wir mit Sperrmüll vielleicht nochmal in die Diskussion treten müssen. Der Sperrmülltag hat sich jetzt unserer Meinung nach, also es war sehr wichtig, es einmal durchzuführen, dass die Menschen ihre Keller entleeren konnten. Aber vielleicht ist jetzt in die Zukunft gedacht, ein anderes Modell für die Stadt besser, wo man zum Beispiel individuell einmal im Jahr kostenlos den Müll abholen lassen kann.
Ja, also in der Tat, die EDG ist nicht das Problem. Sie ist Teil der Lösung. Und verantwortlich für die Situation in der Stadt und warum der Müll auf der Straße ist, sind ja diejenigen, die den Müll dahin werfen. Und Vermüllung ist ein großes Thema aller deutschen Großstädte. Und im Vergleich sieht Dortmund sogar noch richtig gut aus. Das hilft nicht denjenigen, die sagen, ich finde es aber nicht. Ich finde, die haben auch völlig recht, weil warum soll ich fröhlicher sein, wenn es den anderen noch schlechter geht, was Vermüllung angeht. Deswegen sind wir mit dem Thema auch lange unterwegs und schon ein paar Mal hier erwähnt worden, tun da entsprechend was mit der EDG zusammen. Aus meiner Sicht gibt es zwei Themen dabei. Das eine ist tatsächlich, dass wir mit den Menschen reden müssen, dass sie ihren, es geht hier nicht um Sperrmüll, das ist nochmal ein eigenes Thema, aber wir sehen ja den Hausmüll jeden Tag neben Tonnen liegen, auf der Straße liegen, Papiermüll und so weiter. Das müssen alle Menschen verstehen, dass das da nichts zu suchen hat. Und es gibt ein zweites zentrales Thema, das ist tatsächlich die Größe der Müllbehälter. Das ist die Verantwortung der Vermieter, weil die bestellen entsprechend der Anzahl der Menschen, die da wohnen, die Größe der Gefäße. Und einen ersten Pilotversuch, den wir mit der EDG gemacht haben, hat uns gezeigt, die sind strukturell zu klein. Es wohnen viel mehr Menschen da mit viel mehr Müllaufkommen pro Person, als wir angenommen haben. Und deswegen gehen wir da jetzt systematisch rein und werden die Vermieter dazu auffordern, größere Müllgefäße aufzustellen. Denn nur wenn das Gefäß offen ist, kommt die Ratte. Wenn das Gefäß zu ist und abgeholt wird, kommt sie nicht. Das muss man dazu sagen. Hinzu kommt ein zweiter Aspekt. Das ist der Einkauf, den wir haben. Und die Verpackungsmüllstruktur ist viel, viel größer geworden. Insbesondere bei einigen Einkaufsläden kriegen sie fast nichts mehr, was nicht in Plastik verpackt ist. Und das macht den Müll größer. Deswegen werden wir auch mit denen darüber reden müssen, wie wir auch wieder Plastik in der Verpackung reduzieren in der Stadt. Ich bin nicht für eine Plastiksteuer, die dann wieder alle zahlen, die Gewerbetreibende, sondern ich bin dafür, dass die schon die Hersteller von den Produkten durch Steuern, was es schon bereits gibt, dazu angehalten werden, entweder die Abgabe zu erhöhen oder den Plastik in der Verpackung zu reduzieren. Also diese drei Maßnahmen, Menschen müssen anders arbeiten, mit ihrem eigenen Müll, EDG-Behälter vergrößern und dann Plastik vermindern, das kann uns helfen, auf dem Weg sind.
Wir hatten auch schon einmal kurz über Drogenpolitik gesprochen, Frau Löbering, Sie hatten das aufgegriffen, deswegen kommen wir zu unserem nächsten Hot Take. Eine moderne Drogenpolitik gelingt, wenn, Frau Löbering,
wir Ansätze fahren, die dazu führen, dass den Menschen in ihren individuellen Lebenslagen geholfen wird.
Frau Karadzhat Kurtoğlu.
Ja, wenn wir es schaffen, ein ganzheitliches Konzept mit sozialpädagogischer Unterstützung reinzubringen.
Herr Westphal, eine moderne Drogenpolitik gelingt, wenn?
Aus einer guten Mischung aus Hilfe, Prävention und auch klarer Druck gegen diejenigen, die sich da nicht ordentlich benehmen.
So, kurz mal, wo stehen Sie da? Was möchten Sie da erreicht haben? Sie hatten ja gerade schon angefangen auszuholen.
Genau, ich würde gerne die Drogenkonsumräume ausweiten, so dass es genug Platz überall gibt. Ich würde gerne mehr sozialpädagogische Unterstützung reinbringen, aber auch mehr Anschlussunterstützung. Das heißt, wenn die Menschen beispielsweise einen Entzug gemacht haben, dass sie dann nicht wieder zurück an den Ort müssen, wenn sie es so wünschen, sondern da rausgeholt werden, an einen anderen Ort gebracht werden können, um tatsächlich diesem Sog entkommen, der sie ja dorthin gebracht hat. Und da, finde ich, brauchen wir mehr Konzepte dahingehend.
Wer von Ihnen möchte?
Ja, ich bin auch bei einem ganzheitlichen Konzept in der Drogenhilfe. Drogenkonsumräume sind für uns auf jeden Fall Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. Der Lösung bedeutet, dass wir die Kapazitäten so ausweiten müssen, dass sie ja der Problemlage in der Stadt gerecht wird, dass wir dort vor Ort aber auch die Chance nutzen über sozialpolitische Ansätze, auch über Streetwork und vor Ort eben über Beratungsleistungen, aber auch über die Möglichkeit, sich am Tag in den Einrichtungen auszuruhen, dass wir dort vor Ort eben den Menschen individuell helfen müssen, was am Ende bedeutet, dass wir viel abgewinnen können dem Züricher Modell. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch sehen, dass eine gute Drogenpolitik, also eine Politik, die dem begegnet, bedeutet, dass wir mit der Polizei eben diejenigen bestrafen, die am Ende auf der Straße sind und die Drogen verkaufen. Denn wir an sozialpolitischer Stelle haben für uns den Auftrag, beziehungsweise wir an kommunalpolitischer Stelle haben für uns den Auftrag, sozialpolitische Antworten zu finden. Die Polizei ist am Ende nicht die Einrichtung, über die wir hier die Kontrolle haben.
Herr Westphal. Also wir müssen immer gucken, über welche Droge und welche Situation reden wir dann eigentlich. Und modern in dem Sinne verstehe ich mal, es ist eine Drogenpolitik, die versteht, was passiert. Und der zunehmende Effekt mit Crack, dass die Menschen stärker Crack in dieser Stadt nehmen, den müssen wir zur Kenntnis nehmen. Das verändert tatsächlich alles. Bei den Menschen selbst, bei der Frage, wie man ihnen hilft und die Frage, wie man dagegen vorgeht. Denn Crack erzeugt schnellere Entwicklung bei den Menschen, dass der körperliche Verfall größer wird, psychische Deformationen stattfinden, Aggression steigt und deswegen die Auswirkungen auf andere natürlich größer wird. Und dass dann Menschen, die das erleben, das nicht gut finden und nicht ertragen, ist doch vollständig klar. Und deswegen haben wir gesagt, Crack, das heißt für uns, wir müssen unsere Politik da neu denken. Der Drogenkonsumraum, so wie er war, ist für Crack nicht ausreichend, nicht groß genug und auch schwierig in der Position. Deswegen habe ich von Anfang an angestoßen, wir müssen über den Drogenkonsumraum, wo er ist, reden. Nicht, ob es ihn geben muss. Weil das wird ja manchmal verdreht. Es muss ihn geben, weil ohne den Drogenkonsumraum sind wir vollständig aufgeschmissen und haben gar keine Kontrolle mehr. Schon gar nicht bei denen, die Crack rauchen. Und deswegen unbedingt die Hilfe da erhöhen. Aber alle, die im Hilfesystem sagen, das wird aber noch mal intensiver, weil die Vorgänge viel intensiver sind. Und deswegen bin ich auch dafür, dass wir auch von der Repression deutlich sind. Es kann nicht sein, bei aller Klarheit, dass das ein Schicksal ist, dass andere dann darunter leiden, sondern dann müssen wir klare Grenzen setzen. Die Stadt gehört allen, auch denen, die nicht drogensüchtig sind und hier einfach in der Stadt flanieren wollen und rauchen wollen oder andere Drogen wie Alkohol nehmen wollen, aber fröhlich sein wollen dafür. Deswegen muss es diesen Ausgleich geben. Und das ist die Politik, die ich seit 3 Jahren mittlerweile mache mit der Polizei zusammen. Genau diese Mischung, die ich eben benannt habe.
Da hätten wir natürlich gerne die Stimme der CDU zugehört.
Sie haben jetzt ihre Chance nicht genug. Anzahl zurückgeht. Das haben wir in den letzten Jahren gut geschafft. Ich weiß noch.
Halbsatz.
Ach so, Entschuldigung, jetzt war ich im falschen Film. Machen Sie nochmal.
Sicherheit in der Stadt ist gewährleistet, wenn?
Gewährleistet ist es dann, wenn alle sich sicher fühlen.
Sicherheit in der Stadt ist gewährleistet, wenn?
Würde mich dem anschließen, ja, wenn sich alle sicher fühlen.
Frau Löggering, Sicherheit in der Stadt ist gewährleistet, wenn?
Wenn sich alle sicher fühlen, individuell und vielleicht sogar im Verkehr.
Wir hatten es vorhin schon angeschnitten. Die Frage zum Thema über den Umgang mit Obdachlosigkeit führt uns direkt zu unserer nächsten Frage, unserem zweiten Themenblock. Der beschäftigt sich mit der sozialen Ungleichheit. Bundesweit nimmt die Ungleichheit zu, auch in unserer Stadt. Sie alle haben verschiedene Positionen zu der Frage, wie soll ein Dortmund für alle aussehen? Und damit kommen wir auch zu unseren Hot Takes. Sie vervollständigen wieder einige Sätze und das bedeutet einen Halbsatz. Wir fangen an. Die Nordstadt ist, Sie bitte.
Bunt?
Ja, warum nicht? Herr Westphal.
Einer unserer größten Stadtteile mit der größten Anzahl von Kindern.
Frau Löbering.
Bunt, vielfältig, lebenswert, jung.
Gut, jetzt kommen wir quasi zur ersten Diskussionsfrage auch schon. Gentrifizierung in Dortmund zeigt sich, Frau Löbering.
Wenn wir bei Stadtentwicklungsprojekten nicht darauf achten, die Menschen, die vor Ort leben, zu schützen.
Herr Westphal.
Als systematische Verdrängung gar nicht.
Beim Einkommen, würde ich sagen.
Greifen wir die Frage doch gleich nochmal auf. Wir sind ja jetzt nicht München, Hamburg oder Berlin, aber für immer mehr Menschen in unserer Stadt sind Mieten kaum mehr bezahlbar. Was wollen wir dagegen tun? Was sind Ihre Konzepte? Wir starten bei den Grünen.
Am Ende muss das ein Kanon ganz, ganz vieler verschiedener Maßnahmen sein. Also die erste Maßnahme ist natürlich Wohnungsbau betreiben und Wohnungsbau so betreiben, dass am Ende Wohnraum dabei entsteht, den sich Menschen leisten können. Und da sprechen wir nicht von 18 Euro pro Quadratmeter, sondern halt wirklich Mieten, die den Bedarf der Menschen, die in dieser Stadt leben, gerecht werden. Dafür brauchen wir kommunalen Wohnungsbau, dafür haben wir die Stadtentwicklungsgesellschaft gegründet, aber dann fragen wir uns an der anderen Stelle auch, warum eigentlich, weil irgendwie unser anderes kommunales Wohnungsunternehmen, die Dogebo, selbst nicht mehr in den Wohnungsbau eingestiegen ist. Da müssen wir wieder vermehrt rein. Wir finden nämlich, dass eine Stadtentwicklungsgesellschaft auch Stadtentwicklungspolitik machen sollte, strategische Bodenpolitik, überlegen, wie kann ich noch mehr Grundstücke anwerben, wie kann ich noch mehr Wohnraum kommen. Und dann am Ende müssen wir aber auch uns mit der Frage beschäftigen, was wir mit den Mieten machen, die jetzt gerade im Bestand sind und dort halt auch weiter steigen bei Neuvermietungen, weil sie sich ja immer wieder am Mietspiegel orientieren. Da kann es auch so sein, dass wir auch da, weil wir den Zugriff eben auf die kommunalen Einrichtungen haben, dass wir uns am unteren Rand des Mietspiegels orientieren und so den Mietspiegel wieder fürs nächste Jahr beeinflussen, dass er vielleicht nicht weiter und weiter ins Unermessliche steigt, sondern sinkt. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch sehen, was im Neubau für Mieten entstehen. Da sind wir dann bei 18 Euro pro Quadratmeter. Das haben uns verschiedene Investoren, mit denen wir gesprochen haben, gesagt, dass das am Ende gerade der Preis ist, den man da nehmen muss. Deshalb müssen wir da kommunal gegensteuern durch ein Wohnungsbauprogramm.
Herr Westphal, warum sind wir da noch nicht weiter? Sie haben bei der Dogewo gerade gezuckt und jetzt, ja, das Thema ist nicht neu, aber warum sind wir noch nicht weiter in Dortmund mit dem?
Doch, wir sind ja weiter. Wir haben eine neue Wohnungsbaugesellschaft gegründet, die baut. Das war mein Ziel vom Anfang an, habe ich erreicht, haben wir geschafft, die bauen. Da sind wir ein deutliches Stück weiter. Wir haben in diesen 5 Jahren etwa 8.000 neue Wohnungen insgesamt in dieser Stadt gebaut. Also nicht die Stadt alleine, sondern auch Wohnungsbaugesellschaften. 10.000 war das Ziel, das ist nicht so weit weg, das ist schon mal gut, reicht noch nicht. Nochmal mehr drauf, wir müssen noch mehr Wohnungen bauen. Auch hier 2.000 Wohnungen jedes Jahr, das ist das Ziel, was wir nicht alleine als Stadt schaffen, aber mit immer mehr und höheren Anteil. Das ist auch genau richtig, was Frau Lögering da sagt, da sind wir völlig einig, das müssen wir forcieren. Ich will nur noch mal sagen, systematische Gentrifizierung ist was anderes als das, was jetzt hier darunter verstanden wird, weil wenn ein Investor hier neu baut, kriegt er Auflagen in Dortmund, bis zu 30% sozial gebunden. Das ist nicht Gentrifizierung wie in anderen Städten, wo man systematisch ganze Stadtteile an Investoren gibt und die dann tatsächlich die Mieter dort verdrängen. Das wollen wir vermeiden mit allen Maßnahmen, die wir haben. Und deswegen ist mir das wichtig, dass das in Dortmund so bleibt, dass man Mieten weiter gedeckelt hat. Sie dürfen tatsächlich nicht weiter so steigen wie in den letzten 5 Jahren. Da müssen wir zusammen dran arbeiten. Als Kommune nicht ganz einfach, weil ganz viele Einflüsse von außen. Aber das, was wir tun, tun wir an der Stelle mit dem Bauen und dem Bauen vor allen Dingen verstärkt von sozial gebundenen Wohnungen, deren Miete dann gebunden sind auf die nächsten Jahre bei 6, 7, 8 Euro.
Der Linken ist das mit Sicherheit zu wenig, auch im sozialen Wohnungsbau ja eher 70% als statt 30.
Aber auf HSP, Mietendeckel. Auf HSP nur 25 statt 30, da habe ich auch nicht verstanden.
Am HSP? Ja. Ich weiß nicht.
Was sagt die Linke zu dem Thema?
Tatsächlich ist es so, dass wir mehr verlangen, also und auch von längerer Dauer. Also es kann nicht sein, dass wir sagen, okay, 30% und das nur für 10 Jahre, sondern es muss dann tatsächlich auch für mindestens 30 Jahre sein. Es muss gebunden sein und so, dass wir den Menschen auch die Möglichkeit bieten können, auch in den unteren Einkommensklassen eine vernünftige Wohnung zu finden. Denn wir sehen ja, dass gerade viele auf engstem Raum zusammen wohnen müssen, weil wir keine Wohnung zur Verfügung haben. Wir müssen tatsächlich bauen, weiter kommunal bauen und an der Stelle auch gucken, dass wir das an den richtigen Stellen tun, also dass wir das auch verteilen können stadtweit, und zwar da, wo gerade akut Bedarf ist, bauen und dann in den anderen Stadtteilen nach und nach nachjustieren. Und wir haben ja auch von uns aus eine Mietbucher-App. Da kann man reingehen, man kann die Miete eingeben, alles prüfen, checken lassen. Und wenn die Miete viel zu hoch ist für diesen Bereich, kann man das der Stadt dann auch melden, so dass dann auch für der Vermieter auch angeschrieben wird. Und das ist auch notwendig, dass man das macht, dass man diese Prüfungen macht, weil wir eben sehen, dass es viele Vermieter gibt, die die Situation einfach ausnutzen und immer weiter nach oben die Preise drängen. Und wir müssen natürlich an den Stellen, wo Unternehmen Immobilien verfallen lassen, eingreifen und sagen, so nicht in unserer Stadt, nicht wo der Bedarf so hoch ist, und entsprechend gucken, dass wir auch, wenn es sein muss, enteignen. Genau.
Man muss dazu sagen, diese Mietwucheranfragen in Dortmund, die Linken da machen, herzlich jedem, finde ich auch alles in Ordnung. In Dortmund minimale Zahlfall. Zwei Hände voll. Das gehört zur Wahrheit dazu, bevor wir das Märchen erzählen. In Dortmund gibt's Mietwucher in größerer Form. Wir sind nicht in Berlin.
Das dürfen
wir
nicht vergessen. Gesagt, dass es
ja, aber es ist wichtig als Information.
Ne, das Problem aber ist am Ende ein systemisches. Ein systemisches, dass Mieten steigen. Und das Problem ist, glaube ich, nicht am oberen Rand, dass zu viel Mietwucher in der Stadt wäre.
Also zunächst einmal haben wir die App erst vor kurzem eingeführt. Und wenn das schon
zur Bundestagswahl hat die eingeführt.
Dann, nee, die doch. App in Dortmund ist aber erst später gestartet, erst vor kurzem. Und wenn das schon zwei Hände voll sind, lässt das Ausmaß darauf auf sich erkennen.
Bei 240.000 Haushalten
ist das nix. Es müsste bekannter werden, und dann werden wir sehen, ob das wirklich nicht so ist oder doch so ist. Ich komme ja aus der Praxis, ich sehe ja, was die Leute an Mieten zahlen müssen.
Wir reden über Wucher.
Dachgeschosswohnungen.
Das ist ein anderes Problem als Mietspiegel.
Ja, ich weiß. Also nochmal. Ja,
wir sind ja völlig einig, Mieten müssen nicht in die Höhe steigen, man darf es nicht immer überdimensionieren und skandalisieren. Wucher ist in Dortmund nicht das Thema, vielleicht in Düsseldorf.
Das hat hier keiner getan.
Das würde also, ich gerade
sagen. Hier möchte gerne Polemik aufgemacht werden, wo keiner ist, aber von mir aus. Ja,
Wucherpudding.
Genau. Ein heißes Thema offensichtlich, deswegen kommen wir auch zu unserem nächsten Hot Take schon. Und zwar, in folgender Halbsatz, ein gerechtes Dortmund bedeutet für mich, Herr Westphal,
ein Dortmund, in dem alle leben können und alle ihr Leben bezahlen.
Frau Löbering?
Ein Dortmund, in dem alle gerne leben können, eine lebenswerte Stadt, wo ja sich alle gerne aufhalten.
Ein gerechtes Dortmund bedeutet für mich, bitte,
wo Kinder nicht in Armut leben müssen, wo wir alle sozusagen miteinander gut auskommen können, aber jeder mit seinem Geld auch auskommen kann und ein gutes Zuhause hat.
Setzen wir doch da an. Wir haben ein starkes soziales Gefälle zwischen Nord und Süd. Das ist Dortmund nicht alleine, das kann man im Ruhrgebiet überall sehen, die Schiene. Es gab einige Ansätze. Nordwärts war mal eine Idee, das Projekt ist ausgelaufen, aber in den letzten 5 Jahren hatte das so zumindest den Eindruck bei Ihnen nicht ganz so viel Priorität wie bei Ihrem Vorgänger. Was sind denn Ihre Konzepte, um da stärker den Ausgleich zu schaffen, dass es auch insbesondere den nördlichen Stadtteilen besser geht? Herr Bistor.
Ein ganzes Bündel von Maßnahmen, weil unterschiedliche Einkommenssituationen fängt ja dann an mit Arbeit und Löhnen. Das kann man kommunal nur bedingt beeinflussen, außer dass wir dafür sorgen, dass es Unternehmen gibt, dass es Arbeitsplätze gibt, dadurch, dass sie hier sind und Menschen in dieser Stadt Arbeit haben. Das ist das zentrale Thema, was wir tun können. Hat auch bei Nordwärts eine große Rolle gespielt. Übrigens, der Norden hat eigentlich viel, viel mehr Wirtschaftsflächen als der Süden. Ist also eigentlich schon unser Wirtschaftsmotor, ist mit Flächen viel größer bestückt als der Süden. Insofern passt auch das Bild dann da nicht so ganz. So, dann ist die Frage von Lebensverhältnissen, über die wir eben sprachen. Wie kann ich mir meine Wohnung leisten? Wie kann ich mir meinen Alltag leisten? Und da können wir, über die Wohnungspolitik haben wir schon gesprochen, ist ein zentrales Thema. Und dann geht es darum, was haben wir für Infrastrukturleistungen für die Menschen, die da leben? Kindergärten, Schulen, Straßen. Und die müssen stimmen, gerade für Menschen mit einem kleinen Portemonnaie, weil die sind auf öffentliche Infrastruktur angewiesen. Andere machen ihr Home zum Castle mit einem dicken Auto. Die haben nicht das Problem, aber die mit einem kleineren Problem oder mit einem kleineren Portemonnaie, die haben das Problem. Und deswegen ist das für uns so wichtig. Das ist Sozialpolitik, dass die Straßen vernünftig sind, wir den Kita-Bereich ausbauen, die Schulen wieder neu machen, modernisieren und ausbauen in bester Form. Das ist das zentrale Thema und vor allen Dingen im nördlichen Bereich, weil da die meisten Kinder wohnen.
Tun wir da genug? Müssten wir da weiter sein? Wie sehen Sie das?
Ja, wir müssen da sehr viel weiter sein. Wir brauchen tatsächlich mehr Platz, mehr Wohnungen. Das haben wir ja schon mehrfach angesprochen. Aber auch größere Wohnungen, weil es eben so viele Kinder gibt und nicht nur, ich sag jetzt mal 50 Quadratmeter, wo dann 8 Personen drin wohnen müssen, sondern wirklich größere Wohnungen und leistbare Wohnungen. Arbeit, ja, auf jeden Fall ist das ein sehr wichtiger Faktor, aber es muss auch gut bezahlte Arbeit sein. Also es kann nicht sein, dass wir Unternehmen hier reinholen, die hier wenig Steuern zahlen und dann zu Dumpinglöhnen arbeiten lassen oder kündigen, sobald jemand krank wird. Also da müssen wir schon mit drauf achten, dass wir mit den Arbeitgebern ins Gespräch gehen. Also wir müssen als Stadt auch erwarten können, wenn jemand zu uns kommt, dass der vernünftig zahlt. Sonst braucht er nicht hierhin die Arbeitsplätze schaffen, die nichts bringen am Ende des Monats und die Menschen immer weniger zu leben haben und trotzdem dann nochmal aufstocken müssen. Das hat ja wenig Sinn an der Stelle. Wichtig sind für mich ganz klar die Plätze, die wir zur Verfügung haben, so einzurichten, dass sie auch von den Menschen genutzt werden. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel an der Münsterstraße, da haben wir einen tollen Kirchvorplatz und da sitzen auch Leute, aber da gibt's nichts, gar nichts für Kinder, obwohl da die meisten Kinder sich aufhalten, weil die Eltern dort einkaufen gehen, weil die dann sitzen und ich. Es gibt einen Park, der dahinter liegt, aber da geht die Strecke nicht vorbei. Also dann da den Park nach hinten zu verschieben, statt vorne auch Angebote zu schaffen, halte ich für sehr falsch. Wir haben eigentlich alles, also Trinkwasser, öffentliche Toiletten, überall hapert es, an den Kindergärten, an den Schulen. Also es kann, ich habe letztens erst eine Familie gehabt, die gesagt hat, mein Kind soll jetzt irgendwie 11 Kilometer fahren mit dem Bus zur Schule. Das geht gar nicht, weil wir das Kind nicht begleiten können. Wir sind berufstätig zum Beispiel.
Also das Thema der Münsterstraße ist ein anderes Dekadenprojekt. Da wollen wir jetzt gar nicht so vertieft vorhin.
Ja, aber trotzdem ist
es ein Beispiel. Ja, es ist ein gutes Beispiel, aber es ist Frau Lügeri.
Ja, es wurde eben schon angesprochen. Auf der einen Seite ist das natürlich ein Infrastrukturthema, vor allem auch ein Infrastrukturthema im Bestand. Also jeder möchte Schulen haben, wo Menschen gerne aufs Schulklo gehen. Und da finde ich den Satz ganz interessant, wenn die Erwachsenen auf die gleichen Toiletten gehen müssten wie die Kinder, dann wären die schon lange alle tippitopp. Und auf der anderen Seite müssen wir auch in den Schulen dafür sorgen, dass es ein Mittagessen gibt, gerne auch ein kostenloses Mittagessen und vielleicht auch ein Mittagessen, das aus regionalem Anbau ist, dass die Kinder sich dort in der Schule dann auch gesund ernähren können. Das ist eine der sozialpolitischen Maßnahmen, auch auf Bäderinfrastruktur zu schauen, einfach auf unseren Bestand zu schauen und zu überlegen, wie können wir das jetzt priorisieren, dass der wieder auf dem allerneuesten Stand ist. Das ist ein Thema, was ich ganz, ganz wichtig finde. Und da spreche ich natürlich auch über Straßen, denn gute Straßen, davon profitieren auch Menschen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Auf der anderen Seite ist das ein Thema, das für mich auf jeden Fall stadtentwicklungspolitisch mitbeantwortet werden muss. Deshalb fand ich das Projekt Nordwärts auch total gut, dass man einfach auch im Norden gute Projekte sich vornimmt und da auch Renaturierungsmaßnahmen, wie zum Beispiel an der Emscher, dass man Naherholungsgebiete schafft, dass man einfach die Orte, die Stadtteilzentren schön macht, sodass Menschen sich auch da gerne eben auf den Plätzen aufhalten, sich gerne auf den Plätzen aufhalten. Das gilt sowohl für die Innenstadt als auch für die Stadtteilzentren in unseren nördlichen Stadtteilen. Und da müssen wir dann dafür sorgen, dass da ganz viel Lebensqualität auf den Straßen ist und da auch vielleicht kreativer werden, dass auch Angebote für Kinder da sind, dass Sitzmöglichkeiten da sind, dass überall die Radverkehrsinfrastruktur gut ausgebaut ist und dass man überall mit dem ÖPNV auch hinkommt.
Wir kommen zu einem letzten Themenkomplex fürs Erste, der Mobilität und der Verkehr. Wir bewegen uns jeden Tag durch die Stadt, zu Fuß, mit dem Auto, mit der Stadtbahn, mit dem Fahrrad oder mit dem E-Scooter, durchschnittlich 65 Minuten pro Tag. Daher unser letzter Themenschwerpunkt, Mobilität und der Verkehr. Wir starten mit den Hot Takes und einmal möchte ich von Ihnen wissen, Sie können gerne vervollständigen, ich fahre am liebsten, Frau Lögering.
Mit dem ÖPNV und dem Fahrrad.
Bitte?
Am liebsten mit der Bahn.
Mit dem Auto.
Gut. Interessant auch. Der Verkehr in Dortmund wäre besser, wenn. Wir starten bei Ihnen.
Wenn der ÖPNV besser ausgebaut wäre, dann müsste man nämlich nicht auf Fahrzeug umsteigen und könnte tatsächlich von A nach B in kurzer Zeit kommen. Und das sehe ich das Problem.
Er wäre noch besser, wenn wir den ÖPNV ausbauen, aber das machen wir auch.
Bessere, sicherere Radwege und ein dass ein ÖPNV-Netz, das die Stadt erschließt.
Setzen wir doch da mal jetzt mal an. Wir hätten natürlich auch noch interessante Positionen. Da fehlt uns ja die Stimme der CDU. Wir diskutieren immer sehr viel darüber, aber wollen wir wirklich die Verkehrswende in dieser Stadt? Manche Diskussion im Rat klingt anders von einigen Parteien. Wollen Sie die Verkehrswende?
Ja, aber sie muss sinnvoll sein. Also ich hatte nichts davon, irgendwo nur ein 30er-Schild hinzubauen und hinzuhängen und da keinen Verteilerkreis aufzubauen, sondern die Ampeln alle stehen zu lassen. Dann hat man so ein Stop-and-Go, was im Grunde genommen die Umwelt mehr verschmutzt, als es eigentlich notwendig wäre. Also es muss sinnvoll sein, die Maßnahmen müssen sinnig sein, sie müssen aufeinander miteinander verbunden werden und nicht nur hier eine Linie und da ein 30er-Schild und das war's. Also es muss vernünftig gemacht werden.
Ich traue mich kaum, die Frage an Frau Lögering weiterzugeben mit der Bitte um kurze Beantwortung. Wir können es ja noch ein drittes Mal versuchen.
Ah.
Möchten Sie eine Verkehrswende?
Ja und nochmal ja. Und dafür tun wir alles. Also sowohl ein gutes Radverkehrsinfrastrukturnetz, dass die Veloroute prioritär ausgebaut werden, dass wir es auch schaffen, in der Innenstadt prioritär eben auf Rad- und Fußverkehr zu setzen, dass wir überall mit dem ÖPNV hinkommen. Wir müssen auf der einen Seite nämlich ein gutes Angebot schaffen, damit wir auf der anderen Seite auch Nachfrage erzeugen und Menschen diesen Umstieg dann halt auch wirklich gerne machen. Und wenn ich sage, ich möchte Gleichberechtigung im Verkehr, dann sage ich, dass jetzt Priorität auf Rad- und Fußverkehr und dem ÖPNV liegen muss. Denn in der Vergangenheit wurde immer Politik für das Auto gemacht.
Herr Westphal, wofür machen Sie Politik?
Ich habe ja ziemlich am Anfang meiner Amtszeit ein Verkehrswendebüro eingerichtet in der Verwaltung, weil das Ziel der Verkehrswende ist schon richtig. Wir müssen nur klar haben, was Verkehrswende genau ist. Weil wenn wir darüber sprechen, verstehen halt viele in der Stadt Autos weg und Radfahrer her. So einfach ist es dann nicht, sondern das ist ein bisschen komplexer. Für mich hat das immer bedeutet, tatsächlich Ausbau des ÖPNV, das ist der größte Verkehrsträger und die größte Verkehrslast in der Stadt. Das schafft kein Fahrradweg in dieser Welt, das alles gleichzeitig zu machen, auch mehrere nicht. Das ist schon der größte Punkt, sind aber auch die längsten Projekte. Zweiter Punkt, tatsächlich Radwege ausbauen, weil immer mehr Menschen fahren mit dem Fahrrad, soll auch so sein, alles gut. Dritter Punkt, Straßen wieder erneuern, Straßen verbessern, weil das Autofahren ist immer noch eins der meistgenutzten. Und ich bin strikt dagegen, diejenigen, die das Auto fahren, zu verdammen und sie in die schlechte Ecke zu stellen. Viele brauchen es für Familien etc. Alle kennen das. Insofern alles drei gleichzeitig. Alles muss gut und einfach funktionieren.
Wenn Sie jetzt zumindest die Menschen, wenn Sie schon Auto fahren, also zumindest auf ein E-Auto umsteigen, warum fehlt es an der Konsequenz in dieser Stadt beispielsweise an den Ladeboxen, an den Laternen, auch wirklich Halteverbote auszusprechen und dann nur E-Autos das Parken zu ermöglichen oder auch Parken zu erlauben auf Ladeparkplätzen ohne zu laden? Das sind ja Sachen, die jetzt die Akzeptanz nicht unbedingt nach vorne bringen.
Warum, Thomas? Warum?
Frage an mich, haben Sie verstanden. Ne? Also das Laternenprojekt ist ja bundesweit ein einmaliges Projekt. Das sind wir Vorreiter, nur dass das nicht immer untergeht. Ne? Weil dort machen wir machen mal ein gutes Projekt und irgendjemand findet ein Haar in der Suppe. Ist ein gutes Projekt.
Wir haben also es ist ja kein Haar in der Suppe, wenn ich sage, ich habe zwar die Option, dass ich da laden könnte, aber da parken immer Verbrenner vor, weil ja. Das nicht
haben wir auch ist. Gemerkt, haben wir auch gemacht. Erstmal war, wir wollen ausrollen, dann haben wir entsprechend nachgezogen und jetzt auch da die Markierung angebracht. Das ist jetzt nicht mehr so. Das ist insofern geheilt, wenn auch vielleicht noch nicht in jede Ecke. Das weiß ich jetzt gerade nicht, weil da sind ja schon ein paar mehr. Ich glaube, 175 haben wir angebracht. Das ist ja schon mal eine große Nummer. So, das vorweg. Wir laufen deswegen nicht hinterher. Wir wollen nur genau und gut arbeiten bei der Infrastruktur, weil die Frage stellt sich ja für die vielen, wo lade ich mein Auto? Und insbesondere Menschen, die in Geschosswohnungsbau wohnen, haben nicht die Möglichkeit, eine Wallbox an ihre Garage zu packen. Und für die muss es ja auch funktionieren. So, wo laden die? Wenn sie nicht zu Hause laden können, auf Arbeit, geht auch manchmal nicht, weil der Arbeitgeber auch nichts tut. Und jetzt an alle Laternen das öffentlich zu machen, das wird nicht funktionieren. Deswegen suchen wir, und da sitzen wir gerade dran, Flächen, wie zum Beispiel die großen Parkplätze der Lebensmittelversorger, wo wir dann auch Schnellladeflächen ausnutzen können, dass wir tatsächlich schnell die Infrastruktur erhöhen. Da sind wir gerade in den letzten Zügen des Konzepts und das wird dann in diesem Herbst noch laufen. Und dann kann das nochmal einen richtigen Schub geben für die Infrastruktur.
Sie haben genickt?
Ja, es geht aber trotzdem nicht schnell genug, also der Ausbau der Ladestationen, der Immobilität. Denn viele Menschen wollen umsteigen, finden aber in der Stadt nicht das passende Angebot dafür vor. Ich finde auch, wir brauchen Schnellladestationen und zwar nicht nur eine, sondern vielleicht auch mehrere, wo man dann, wenn man ja die Stadt von außerhalb besucht, auch innerhalb von kürzester Zeit sein Auto laden kann. Aber generell bedeutet Das, was du gerade gesagt hast, Alex, finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir es auch hinbekommen, an den Stellen, wo wir dann diese Ladesäulen haben, die auch wirklich vorrangig für Elektromobilautos zur Verfügung zu stellen.
Tatsächlich müssen wir ausbauen, aber ich verstehe auch nicht, warum wir nicht Smart-Lösungen dafür nutzen, um genau das auch zu bewirken, dass man also da Smart-Lösungen einbringt, dass wenn ein Auto dort parkt, der da eigentlich nicht hingehört und der nicht lädt, dass man da zum Beispiel eine Ansage macht oder also
ja, mehr Verkehrsüberwachung.
Nee, ist keine Verkehrsüberwachung in dem Sinne, sondern es gibt ja so wie bei den Parkplätzen jetzt mit Rot und Grün, ne, Parkplatz ist besetzt, nicht besetzt, kann man dann auch anders sozusagen handhaben. Und das ist eine Möglichkeit.
Frau Löhring hat notiert, die Linke fordert mehr Verkehrsüberwachung.
Definitiv nicht.
Habe ich notiert.
Ja gut. Hauptsache sie ist smart.
Genau. Smart Verkehrsüberwachung. Ja, smart ist alles. Gut, kommen wir doch abschließend jetzt noch zum letzten Hot Take. Die größte Herausforderung beim Thema Verkehr ist, bitte?
Dass wir allen Teilnehmerinnen die notwendige Fläche bieten. Wir haben ja jetzt mittlerweile auch Roller.
Und die größte Herausforderung beim Verkehr ist, Herr Westphal?
Ausbau der Bahn, weil am teuersten und am längsten.
Die größte Herausforderung beim Thema Verkehr ist?
Die ganzen Pläne, die wir haben, wirklich umzusetzen und deshalb auch wirklich das ÖPNV-Netz, da würde ich auch die größte Herausforderung sehen.
Gut.
Kommen wir gerne, setzen wir nochmal bei diesen Herausforderungen bzw. den Hemmnissen an. Das ÖPNV-Netz, die Strecke, also gerade die Stadtbahn ist ja, braucht es ja mehr als eine Dekade mitunter. Was sind denn Sachen, wo man schneller ansetzen kann? Wir haben jetzt die Ringbuslinie, solche Geschichten. Was wären die Punkte, die Hemmnisse und was können wir in den nächsten 5 Jahren des Rates denn kommunal angehen, aus Ihrer Warte? Frau Lümmer.
Also sowohl kurzfristige, mittelfristige und langfristige Maßnahmen. Wir müssen uns das ÖPNV-Netz als solches einmal ganz genau anschauen, müssen überlegen, wo sind überlastete Strecken. Da sehe ich vor allem die U43-44. Da müssen wir auf dieser Stammstrecke 2, ist das, glaube ich, für Entlastung sorgen, indem wir wirklich perspektivisch planen. Also das geht jetzt nicht um die nächsten 5 Jahre, sondern das ist wieder eher so ein Dekadenprojekt, ob wir da eine weitere Linie schaffen. Dann müssen wir überlegen, wo sind weitere blinde Flecken? Wie können wir diese blinden Flecken innerhalb der Stadt erreichen? Wie können wir das sowohl über Busse erreichen, vielleicht erstmal kurzfristig und mittelfristig, und wie können wir langfristig auch da überlegen, dass wir in Richtung schienengebunden ÖPNV kommen. Auf der anderen Seite, wenn wir über kurzfristige Maßnahmen sprechen, haben wir uns einmal auch das Stadtbahn- und das Busverkehrsnetz in der Stadt angeschaut, haben da überlegt, wo sind Orte, die wir noch erreichen können müssten, und haben uns ein Metrobusnetz überlegt, mit dem wir solche Zeiten dann auch überbrücken können, damit wir, bis wir die Stadtbahn ausgebaut haben, auch schon von einem besseren ÖPNV profitieren. Weiterhin müssen wir, also das ist jetzt der letzte Punkt, darüber nachdenken, dass wir nicht Dortmund als Kirchturm denken, sondern dass Dortmund immer im Verbund Ruhrgebiet gedacht werden muss und dass so Stellen wie der Bus hört in Castrop auf oder der Bus kommt von Witten nicht bis zur Universität, dass wir sowas ganz, ganz schnell ausmerzen müssen und dafür Verbesserungen sorgen müssen. Der Bus zur Universität, den gibt's jetzt, ja, aber es sollte auch einer nach Castrop fahren.
Stichwort Herausforderungen und deren Lösungen. Was schwebt Ihnen davor?
Ja, also klar, Ausbau von ÖPNV, aber auch Ausbau von Fahrradwegen. Tatsächlich, also ich selbst bin keine Fahrradfahrerin, aber ich kenne die Situation an den Stellen, weil ich eben mit vielen befreundet bin. Und da müssen wir nachjustieren, aber auch für Möglichkeiten schaffen, dass eben, wie gesagt, Roller zum Beispiel eine spezielle Möglichkeit auch haben, vernünftig zu fahren und nicht plötzlich auf die Straße zu springen oder von der Straße Fahrradweg komplett zu blockieren und ähnliches. Da müssen wir uns auch nochmal ein Konzept einfallen lassen, und das müssen wir schnell machen. Und dass die Roller eben tatsächlich überall nicht abgeladen werden können, irgendwo in eine Büsche und dazwischen, sondern vernünftig wieder an bestimmte Plätze gestellt werden müssen. Da wäre ich auf jeden Fall, das kann man kurzfristig erreichen.
Last but not least.
Also auch wenn es länger dauert, muss man es trotzdem machen, weil es sehr wichtig ist. Und deswegen habe ich das auch im Weg gegeben. Und wir haben es jetzt ja auch beschlossen, dass wir die U-Bahn-Linie nach Kirchlinde ausbauen und auch den Ausbau auf die Westfalenhütte jetzt deutlich machen. Und das wird passieren. Und wenn es länger dauert, muss man es ja anfangen. Ebenso wie den Ausbau der H-Bahn. Alle vorbereitenden Maßnahmenplanungen sind jetzt fertig und wir werden die H-Bahn weiter ausbauen. Das dauert im Bau, aber deswegen ist es ja kein Grund, es nicht zu tun. Was die Kurzfristigkeit angeht, das ist nicht immer dann sinnvoll, nur weil es kurzfristig ist, ist es gleich besser. Aber man muss systematisch daran arbeiten, flexiblere Rufform, ne? Man nennt das immer On-Demand. Also ich brauche jetzt hier einen kleinen Minibus, ich brauche ein Taxi, wie es in vielen anderen Städten, kleinere Städte häufig, gut läuft. Da sind wir mit der DSW im Austausch und wir haben uns fest verabredet, da mehr zu probieren, mehr auszutesten, was da möglich ist. Einen einzigen Punkt will ich noch sagen, auf den wir immer achten müssen, der schnell vergessen wird. Wir müssen alle Busfahrer werden. Weil die Menschen wollen nicht mehr Busfahrer. Ja. Dafür gibt es vielleicht Gründe. Und bei allen Bestellungen von Fahrzeugen, alles, was wir uns vorstellen, wenn wir keine Menschen haben, die die Geräte fahren, dann war es das. Dürfen wir nicht vergessen.
Soll ich frech sein, dafür hast du dein Jahr auf Oktober Zeit.
Du hast ihn auch nicht vergessen.
Wir alle, glaube ich.
Und sie fährt gerne.
Ja, also was wir aber nicht vergessen dürfen, ist tatsächlich wie auch der Umgang mit Uber, der ja hier immer größer wirft, ne? Dass wir da dafür sorgen müssen, dass sie wie die Taxifahrer sozusagen auch bezahlt werden müssen und auch die gleichen Auflagen haben wie die Taxifahrer. Also das ist schon sehr wichtig.
Kommen wir zu dem Themenkomplex, die Herausforderinnen gegen den Amtsinhaber. Herr Westphal, Sie sind seit 5 Jahren Oberbürgermeister dieser Stadt und wollen wieder gewählt werden. Warum sollten wir Sie wählen?
Naja, weil ich gezeigt habe, was ich für diese Stadt leiste und ich möchte das fortführen. Ich habe die entsprechende Erfahrung. Ich weiß, wie die Verwaltung funktioniert. Ich weiß, was die Dortmunderinnen und Dortmunder in dieser Stadt möchten. Und dann bringen wir das zusammen auf den Weg. Dortmund kann das.
Da haben Sie wahrscheinlich eine andere Position.
Kollege. Wenn ich grünen Wählerinnen bzw. Grüne frage, warum sie mit der aktuellen Politik nicht zufrieden sind, dann kommt häufig genau das, was wir vorhin besprochen haben, die Priorität auf Stadtentwicklungspolitik, die Priorität auf wirkliche Infrastrukturprojekte, die Priorität auf Bestandssanierung und die Priorität auf die Verkehrswende. Themen, die Grünen ganz besonders wichtig sind, sehen wir nicht gegeben. Und deshalb wäre das mit mir ein Versprechen, dass wir da eben eine Priorität drauf legen und zu mehr Lebensqualität in der Stadt kommen. Und ja, dann ein weiteres Thema. Ich bin eine junge Frau, eine sehr unkonventionelle Kandidatur. Fällt auch auf, glaube ich, im Stadtbild, wenn man sich jetzt die Plakatelandschaft ansieht. Und dieses Angebot möchte ich den Dortmunderinnen machen, weil wir eben alle Dortmund sind und nicht nur Männer Mitte 50.
Ich mache ja nicht nur Politik für meine eigene Partei, sondern ich mache Politik für die ganze Stadt. Und ich glaube, ich bin für, weil ich eben aus der Praxis komme, weil ich eben schon in unterschiedlichen Bereichen beruflich tätig war, schon seit 11 Jahren im Rat sitze, aber auch im Hochparlament sitze, denke ich, weiß ich, was die Menschen bewegt, was die Bedarfe sind. Ich bin ja auch Sozialwissenschaftlerin und ich kann in dieser Stadt sehr viel bewegen und zwar für alle. Und das kann ich auf jeden Fall versprechen und deshalb bin ich gut. Eine von uns, eine für alle.
Hier ist auch eine Frage, die ich gerne Herrn Kaluti gestellt hätte. Aber ich erinnere mal an die Zeit von vor 5 Jahren im Wahlkampf. Da wurde diskutiert darüber, ob denn der Herr Westphal, der Wirtschaftsförderer, genügend Personalerfahrung hat, so eine große Stadtverwaltung zu führen. Wenn man jetzt heute schauen, er hat jetzt 5 Jahre geführt. Wie viel Personalerfahrung, Führungsverantwortung bringen Sie denn mit?
Ich habe ja selber auch Flüchtlingsunterkünfte geleitet. Seit 10 Jahren leite ich den Verein, in dem ich bin. Also ich habe schon sehr viel Leitungserfahrung in diesem Bereich mitgebracht. Außerdem arbeite ich mit unterschiedlichen auf unterschiedlichen Feldern mit Leitenden zusammen, um entsprechende Konzepte zu entwickeln, da wo die Bedarfe der Zielgruppe sind. Also ich denke schon, dass ich das hinbekommen würde. Ja, außerdem, wir waren schon immer auf der Seite des Personals. Von daher denke ich, wird das schon gut funktionieren, wenn wir zusammenarbeiten.
Ich persönlich hatte jetzt noch keine Verwaltung mit 11.000 Mitarbeitenden unter mir, das ist vollkommen klar. Was ich aber mitbringe, ist, dass ich eine Teamplayerin bin und auch jetzt derzeit in einem guten Team für die Europaabgeordnete Terry Reinke arbeite und dort auch sehr viel mitbekomme, wie Strukturen funktionieren, wie Verwaltungseinheiten funktionieren und denke, dass ich das auch ganz gut hinbekommen würde, denn der Job des Oberbürgermeisters ist ja nicht nur der Jobchef der Verwaltung, sondern eben auch erster Mensch der Stadt und halt eben da diese politischen Perspektiven mit reinzubringen, das bringe ich auf jeden Fall mit.
Jetzt haben wir jetzt einen engen Ausschnitt, 3 von 12. Was glauben Sie denn, wer kommt denn in die Stichwahl? Fangen wir doch mal an.
Katrin Lögering und ich kann mir vorstellen, dass es Thomas Westphal wird.
Was kann sich Herr Westphal vorstellen?
Das ist nicht mein erster Wahlkampf und ich habe mir abgewöhnt, solche Prognosen zu machen. Es entscheidet Wählerinnen und Wähler, wir werden es sehen.
Also ich denke, wir beide werden es machen. Was anderes erlaube ich mir derzeit auch nicht, weil darum geht's. Wir sind mitten im Wahlkampf und ich werde dafür kämpfen, dass vielleicht diese Prognose zutrifft. Und wenn nicht, dann ist das eben so. Aber ich erhoffe es mir, sagen wir es so.
Mit Blick darauf, dass wir jetzt nur die eine Hälfte dieser grün-schwarzen Projektpartnerschaft da haben, wie hat die Personaldiskussion der letzten Monate, die Suche nach einem gemeinsamen Kandidaten, einer Kandidatin, Ihnen geschadet? Sind Sie mehr als die zweite Wahl?
Ich bin auf jeden Fall mehr als die zweite Wahl. Man hat natürlich es versucht, ein Angebot an die Stadtbevölkerung zu machen, was im Endeffekt schon von zwei Parteien getragen worden wäre, ist aber über diesen Prozess am Ende nicht zusammengekommen. Und daraufhin haben dann ja natürlich beide Parteien nochmal wieder einzeln gesucht und haben halt auch nochmal viel mehr bezogen auf ihr eigenes Wählerinnen-Klientel Angebote gemacht. Und ich denke, so kann man sich das jetzt ganz gut vorstellen, dass es ganz gut ausdifferenziert ist, was wir jetzt in der ersten Runde vor der Stichwahl vorfinden und die Wählerinnen und Wähler entscheiden am Ende, welches der Angebote dasjenige ist, was man dann in einer Stichwahl sehen möchte und deshalb glaube ich nicht, dass das geschadet hat. Es hat eher zu mehr demokratischer Vielfalt geführt.
Bevor wir zur Debattenkultur im Stadtrat kommen, gibt Elia noch einen kleinen Rückblick auf die Ratswahlergebnisse vom letzten Mal. Zum Erinnerung zu rufen, bevor wir in die Diskussion dann nochmal eingehen.
Genau. Vor 5 Jahren, 2020, ist die SPD stärkste Kraft geworden, mit knapp 30% der Stimmen, musste jedoch auch herbe Verluste von über 8 Prozentpunkten in Kauf nehmen. Die Grünen haben damals den größten Gewinn gemacht und sind fast ein Viertel der Stimmen zur zweitgrößten Fraktion geworden. Die CDU verlor damals 5 Prozentpunkte und landete mit nur 23% auf dem dritten Platz. Die Linke erreichte 5,62%, das war 1 Prozentpunkt weniger als in der Wahl 2014.
Die Debattenkultur im Rat. Der Dortmunder Stadtrat hat sich dadurch ausgezeichnet, das wird im nächsten Mal wahrscheinlich auch nicht anders, dass es keine klaren Mehrheitsverhältnisse gab. Keine der drei großen Fraktionen hatte eigene Mehrheiten. Auch in der Zusammenarbeit der grün-schwarzen Projektpartnerschaft wurden sich immer BündnispartnerInnen gesucht. Das waren sehr spannende Jahre. Gerade auch aus journalistischer Sicht, war mal anders. Herr Westphal, wie haben Sie die letzten 5 Jahre erlebt als OB der größten Fraktion, aber ohne eigene Mehrheit?
Auch wenn das so scheint, ist das ja für die SPD keine neue Situation. Das war auch bei den Ratsjahren davor schon der Fall, dass die SPD hat schon seit 1999 keine absolute Mehrheit mehr im Rat und muss mit anderen Parteien Koalition oder Projekte eingehen. Und auch Uli Sierau als Oberbürgermeister hatte eine Situation, wo es im Rat so war, dass es wechselnde Mehrheiten gab, weil eine Partei alleine es nicht konnte und auch keine Koalitionsbildung stattfand. Ich glaube, die letzte Koalition als solche, die es gab, war eine rot-grüne und das ist schon länger her, weil das nicht so gut funktionierte und seitdem gibt es wechselnde Mehrheit. Wir sagen ja häufig, jedes Thema findet seine Mehrheit. Klar hat das zur Folge, die Debatten werden größer, auch manchmal die Reibung werden größer, das freut die Berichterstattung, aber ich kann nur sagen, unterm Strich haben wir in den letzten 5 Jahren gute Beschlüsse gefasst, die diese Stadt vorangebracht haben.
Wer hat denn geprägt, Frau Lögering, die SPD oder war es die grün-schwarze Projektpartnerschaft?
Die Grünen haben diese letzten 5 Jahre geprägt. Ich glaube, das kann man retroperspektiv wirklich so sagen. Also am Anfang haben wir es geschafft, über eben die Projekte, auf die wir uns zusammen mit der CDU geeinigt haben, viele grüne Akzente setzen zu können. Da sind dann Themen bei übrig geblieben, wo wir auch relativ schnell gemerkt haben, da kommen wir mit der CDU nicht überein. Das war vor allem im ordnungs- und sicherheitspolitischen Bereich, aber auch der Umgang mit der Drogenproblematik in der Innenstadt und das war auch das Thema Wirtschaftsflächen. Und das hat dann am Ende zu Mehrheiten mit der SPD geführt. Denn so war diese Projektpartnerschaft von Anfang an angelegt, dass wir von Anfang an gesagt haben, dass es auch klar ist, dass bei Themen, wo man nicht übereinkommt, es auch möglich ist, andere Mehrheiten sich zu suchen. und dass wir dabei ständig erfolgreich waren und ständig halt wirklich grüne Programmatik in sichtbare Politik umsetzen konnten, das ist, glaube ich, eine Erfolgsbotschaft, die man auch aus dem gestärkten Wahlergebnis ableiten kann.
Das ist der Vorteil von wechselnden Mehrheiten. Jeder glaubt, er hat es geprägt. Ist doch gut.
Kommen wir zur Linken, die heimliche Gewinnerin der letzten 5 Jahre. Sie haben ja irgendwie von allen Seiten sich die Mehrheiten organisiert. Oder stimmt meine Einschätzung da nicht? Ja,
das ist genau so richtig. Also wir waren sogar in den letzten 10 Jahren die Königsmacher. Also egal, wie die Mehrheiten zusammengekommen sind, man brauchte dann unsere Stimmen sozusagen. Und dadurch haben wir natürlich sehr viel von dem auch umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben oder hatten. Ich hoffe natürlich, dass sie jetzt noch viel mehr umsetzen können.
Bevor wir jetzt auf die neue Kommunalwahl schauen, schauen wir nochmal auf Dortmunder Zahlen. Ich schaue dann auf die Bundestagswahl zurück. Natürlich, klar, das war eine Abstimmung auf Bundesebene, ein Appell gegen die Ampel. Aber auf die Zahlen lohnt es sich trotzdem mal zu schauen. Und das macht ihr hier.
In Dortmund hat die SPD bei den Zweitstimmen mit 23,7% knapp vor der CDU behauptet, aber auch herbe Verluste erlitten. Auch die Grünen erleiden schmerzliche Verluste, während die CDU sich leicht verbessert hat. Die eigentliche Gewinnerin sind AfD und die Linke, die ihre Ergebnisse jeweils mehr als verdoppeln konnten, trotz dass sich die Linke vom BSW getrennt hatte.
Ja, wenn wir darauf schauen, letzte Ratsperiode, war der Ton schon merklich rauer, nicht nur aus dem viele aus dem Bundestag kennen, auch kommunal im Rat ja auch schon mitunter recht ruppig. Das wird mutmaßlich im kommenden Rat noch schlimmer werden mit einem Teil rechtsextremen AfD. Die Kooperation mit der Partei haben ja alle hier ausgeschlossen. So, schauen wir mal darauf. Als OB soll man ja überparteilich agieren. Und da gab es ja diesen Brandmauerbeschluss, die Abgrenzung. Herr Westphal, wie gehen Sie damit um? Mit der Abgrenzung, aber auch jetzt mit dem Verfahren mit der Bezirksregel?
Das sind erstmal nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe, aber also politisch ist das doch vollständig richtig, sich von dieser Partei abzugrenzen und auf keinen Fall mit ihr zu kooperieren. Ich bin sogar dafür, dass man die Verbotsverfahren, die man jetzt macht, richtig, richtig beschleunigt, weil ich glaube, diese Partei hat sich in den letzten 5 Jahren dermaßen radikalisiert mit einem hohen Anteil von wirklichen Faschisten. Wir haben welche im Dortmunder Rat, wir haben da Erfahrungen gesammelt und deswegen kann ich nur sagen, verbietet diese Partei. Die Demokratie muss sich frühzeitig wehren. Und so habe ich auch diesen Beschluss verstanden, übrigens in der Resolution. Das, was die Bezirksregierung dann gemacht hat, mit einer juristischen Bewertung, die ich in keinem Stück teile, ist schon ein Tollstück für mich gewesen. Zumal ja nicht mal die AfD sich beschwert hat, keine Eingabe gemacht hat, nicht widersprochen hat. Sondern ein Bürger, das muss man nochmal sagen, das wird zu wenig berichtet, ein Bürger hat gefragt, ob der Rat sich tatsächlich mit bundespolitischen Themen wie dem Berliner Brandmauerbeschluss beschäftigen sollte. Das war die Frage ans Innenministerium. Daraus hat die Bezirksregierung das gemacht, in dem wir jetzt sind. Deswegen weigere ich mich, deren Rechtsauffassung zu übernehmen, weil ich sie für grundfalsch halte, für politisch gefährlich halte. Und deswegen muss ich jetzt ein Disziplinarverfahren machen mit denen. Aber das wusste ich vorher.
Auch wenn es anders medial mitunter klingt, da stehen Sie ja eigentlich nicht alleine. Wie gehen Sie mit dem Thema um? Wer mag anfangen?
Nee, da möchte ich ganz klar beiseite stehen. Also da steht er nicht alleine, da steht er mit einer großen Mehrheit im Rat zusammen, die auch zusammen diesen Beschluss getroffen haben, dass wir zusammenarbeiten mit einer rechtsextremen Partei. Und sie ist mittlerweile vom Verfassungsschutz auch in Gänze als rechtsextrem eingestuft worden. Die Debatten haben wir alle mitbekommen, dass man mit dieser Partei nicht nur nicht zusammenarbeitet, sondern dass man sich auch als Rat positionieren kann. Und nichts anderes war der Brandmauerbeschluss am Ende. Es war eine Selbsterklärung der handelnden Akteurinnen im Rat. Ohne jegliche juristische Bindung. Und das dürfen wir tun. Wenn wir das nicht mehr tun dürfen, dürfen wir uns ja zu überhaupt gar nichts mehr äußern, was irgendwo im Bund mal entschieden wird oder wurde, was theoretisch auch die Menschen in unserer Stadt benachteiligt. Und das möchte ich als Perspektive so auf jeden Fall nicht stehen lassen. Und auch die juristische Einschätzung, die teile ich da voll und ganz. Und deshalb auch wirklich Hut ab und danke dafür, dass der Oberbürgermeister hier Rückgrat bewahrt hat.
Ja. Also ich habe ja auch schon vorgestern gesagt gehabt, dass ich auf jeden Fall dazu stehe. Ich mache mir da auch große Sorgen im Sinne von, was bei diesem Disziplinarverfahren rauskommen könnte. Egal, was es ist, wir werden Ihnen auf jeden Fall zur Seite stehen, weil wir sind die Brandmauer. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Ich glaube, das Innenministerium hat nicht begriffen, und da muss ich ehrlich sagen, wenn Sie sich angegriffen fühlen, dann ist das halt so, in welcher Situation wir uns gerade befinden. Es sieht da verdammt nochmal danach aus, als müssten wir diesen Bunker bald wieder nutzen. Und das ist die Gefahr, die tatsächlich herrscht. Und deshalb müssen wir diese Brandmauer auch gemeinsam einhalten. Und deshalb, wir werden ihm auf jeden Fall beistehen in jeder Hinsicht, wenn es um diese Geschichte geht.
Ein einendes Thema offensichtlich, mindestens in dieser Runde, und es dürfte auch noch einige andere Parteien im Rat das unterstützen. Kommen wir nun zu den 1:1, zu unseren kleinen Duellen. Den Startpunkt machen wir mit der SPD und der Linken. Es geht um Sozialpolitik, und ich frage mal provozierend, reden wir davon soziale Realität gegen Wünsch dir was? Wie stehen die beiden Parteien in Sachen Sozialpolitik?
Auf keinen Fall. Also klar ist, in unserem Parteiprogramm müssen wir natürlich reinschreiben, was wir uns tatsächlich wünschen für die nächsten 5 Jahre. Und wir wünschen es uns nicht nur, wir werden es auch zum großen Teil auch umsetzen. Das heißt aber nicht, dass da die Finanzierung fehlt. Also da haben wir an anderen Stellen sehr gute Ideen mit reingebracht, wo man dann tatsächlich auch Gelder sparen kann, um es dann in das Soziale zu stecken. Denn wenn man da an der Stelle kürzt, wird es hinterher nur noch teurer.
Na gut, also die Linke ist natürlich eine klassische Wunschpartei, weil sie hat ja noch nie irgendwo etwas machen müssen. Und das ist immer einfacher zu sagen, wir brauchen. Machen müssen es immer andere. Das ist die Situation. Trotzdem ist es natürlich so, dass die Linken durchaus ein paar wichtige Themen anstoßen und auch mitbegleiten. Das ist nicht zu bestreiten. Wohnungspolitik zum Beispiel. Aber sie lieben es und leben davon, immer noch einen draufzusetzen, weil sie sich dann besser fühlen und glauben, die Wähler gutieren das. Aber am Ende muss man es hinkriegen, und das müssen wir dann machen.
Das hat mit besser fühlen nichts zu tun. Unsere Bürgerinnen haben Bedarfe, und die müssen wir abdecken, und zwar an den Stellen, wo wir sehen, dass es sonst schlimmer wird, sowohl für unsere Gesamtgesellschaft als auch an den Stellen, wo wir sehen, dass der Bedarf dazu führen würde, wenn wir es nicht abdecken, dass es viel teurer werden würde für unsere Stadt. Das können wir uns nicht leisten.
Aber ihr habt kein Monopol auf Erkennung von Bedarf. Das haben andere auch schon erkannt, das seid ihr nicht allein, und so tut ihr immer, als hättet nur ihr die Sicht auf die Wahrheit, wie die Menschen so leben. Das ist natürlich nicht der Fall. Und dann ist es auch nicht redlich, immer alles zu versprechen, obwohl wissend, dass es nicht kommen wird. Da muss man schon ehrlich sein. Dann wird es schwieriger in der Diskussion mit den Leuten. Aber das muss man machen.
Ja, aber wir sind ja die Bürger. Wir leben mit den Bürgern zusammen.
Wir sind auch Bürger. Wir sind alle
ja,
Bürger.
Ja, aber wir leben auch in den Stadtteilen, wo wir sehen, wo die Bedarfe eben liegen. Deshalb ja, können wir sie auch schneller und besser formulieren, als, ich sag jetzt mal, Parteien, wo die größtenteils eher im Süden leben. So ist es nun mal.
Ja, aber das ist jetzt so einfach. Ich lebe da, ich weiß es. Also nee, es ist ja eine ganze Stadt, und man muss ja politisch agieren, und deswegen muss man immer abwägen, was möchte ich, was schaffe ich es, was schaffe ich wirklich, und einfach versprechen, wo ich weiß, das muss ich ja sowieso nie einhalten, ist ein bisschen zu einfach.
Das haben wir nie gemacht. Wir haben immer unsere Versprechen weitestgehend erfüllt, wenn wir die richtigen Mehrheiten zusammenbekommen haben.
Also andere haben sie vor euch erfüllt. Das ist
nein, wir haben andere davon überzeugt, dass das eine Notwendigkeit hat.
Also da war ich nicht dabei, weil meistens war es so, dass die anderen auf dem Weg waren, und dann habt ihr euch drangehangen und so getan, als wäre es euer Vorschlag. Aber ist ja in Ordnung in der politischen Vermarktung. Aber jetzt nutze ich mal die Gelegenheit zu sagen, fallt nicht darauf rein. Das ist sozusagen auch nur Werbung und Marketing.
Das ist nicht
am Ende
korrekt.
Klingelt die
also
Linken viel.
Also ich sitze im Sozialausschuss
wenig.
Im Vergleich zu dir. Und das natürlich habe ich eben den Vorteil.
Ja, mir wird berichtet.
ja, genau. Deshalb weiß ich genau, wo die Bedarfe der Menschen liegen. Und es geht ja auch darum, dass wir alle gemeinschaftlich gut in dieser Stadt leben können. Und ich glaube, eigentlich sind wir uns gar nicht so weit entfernt an vielen Punkten. Wobei es wieder Punkte gibt, die sind total strittig. Aber tatsächlich wollen wir das umsetzen. Das ist kein Wünsch dir was, sondern das, was notwendig ist.
Wir werden es sehen. Die Wählerinnen und Wähler können sich die Meinung bilden. Danke für diese Runde. 1:1 Duelle der Parteien der OB-Kandidierenden. Die nächste Runde, der SPD und die Grünen, das Thema Wirtschaftsförderung. Heißt das Jobs gegen Ökologie? Bitteschön.
Meiner Meinung nach auf gar keinen Fall. Ich finde, wenn man die Herausforderungen der Zukunft betrachtet und auch annehmen möchte, bedeutet ökonomisches Wachstum immer, dass wir uns innerhalb von planetaren Grenzen befinden. Deshalb geht das nur einher mit ökologischer Vernunft, und man muss diese beiden Politikfelder miteinander versöhnen, und das ist am Ende als Politik unsere Aufgabe, diese Abwägungsentscheidungen vernünftig für die Stadt zu treffen.
Also in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, hatten die Grünen mit Wirtschaftsförderung überhaupt nichts am Hut. Das war für sie ein Fremdwort und haben sich eigentlich gar nicht mit diesem Thema beschäftigt, haben alles abgelehnt, was es an Entwicklung dazu geben könnte. Selbst die Technologiezentren, die wir heute haben, hätte es nie gegeben. Hätte man eine grüne Politik betrieben, dann wäre das alles nicht passiert. Es hat sich aber was getan in der grünen Fraktion, in der grünen Partei auch, weil das, was Frau Löhring jetzt sagt, ist genau der Punkt. Wir brauchen schon einen Ausgleich. Wir brauchen mehr Beschäftigung, wir brauchen mehr Flächen für Wirtschaft, aber mit Augenmaß, weil eine Stadt hat seine physikalischen Grenzen, das ist völlig richtig, und deswegen muss man das tun. Und jetzt beschäftigen sie sich intensiver damit und kommen auch zu anderen Ergebnissen, auch wenn man noch nicht so laut hört, dass sie das auch akzeptieren. Das verstehe ich alles, ist ein Weg dahin, aber das ist schon mal der richtige Ansatz, so kann man das machen.
Am Ende sind die Ergebnisse nicht anders, sie sind, glaube ich, nur anders prioritär zustande gekommen. Also auch da wieder die Frage, was ist Priorität und wie hoch hänge ich eigentlich Ökologie in meiner eigenen politischen Abwägung? Entscheidung. Und da sind wir Grünen, glaube ich, hier und da noch mal wieder weiter als auch andere Fraktionen im Rat, dass wir halt auch gerade in der Frage der Wirtschaftsflächenentwicklung auch sagen, dass Freiraumentwicklung nicht prioritär in Strategien mit eingeplant werden sollte. Wenn ich mir eine Strategie überlege, wie versöhne ich die drei Themen aus dem Nachhaltigkeitsdreieck, Sozialpolitik, Ökologie und Ökonomie, dann muss ich ja die Ökologie dabei mit betrachten. Und Entwicklung im Freiraum ist für uns dabei auf jeden Fall nicht prioritär zu behandeln. Wir müssen uns anschauen, wie können wir das Wachstum, was wir als Stadt uns vornehmen, auch mit den Flächen, die wir derzeit noch in der Stadt haben, wie können wir dem begegnen? Wir müssen uns auch überlegen, wenn uns gesagt wird, wir wollen 30 Hektar im Jahr an Flächen zur Verfügung stellen, haben wir da vielleicht noch was auf dem Stadtgebiet? Und diese Antwort kann ich klar mit Ja beantworten. Da gibt es Brachflächen, die teilweise in Investorenhand liegen. Und ja, diese in die Entwicklung zu bringen, das ist vielleicht dann ja auch politische Aufgabe.
Ja. Also da fällt mir erstmal Adi Preißel ein. Grau ist alle Theorie, entscheidend ist auf dem Platz. Und das wird dann so sein. Also man muss das alles abwägen, völlig richtig, aber am Ende muss man eine Entscheidung treffen. Und wenn wir in den nächsten 3, 4, 5 Jahren darüber zu entscheiden haben, das wird so sein, ob wir zum Beispiel im Weißen Feld den Technologiepark erweitern, dann bin ich dafür, stark dafür. Wenn wir entscheiden, dass wir die Westfalenhütte, da gibt es Flächen, die gehören noch Privaten, kaufen und weiterentwickeln, dann bin ich dafür, dann machen wir das. Wenn sie jetzt sagt, sie ist dabei, dann haben wir eine Basis.
Das kann ich jetzt so genau noch nicht beantworten.
Sehen Sie?
Ich finde nämlich auch, dass es noch andere Flächen gibt, über die wir da prioritär vielleicht mal sprechen sollten. HSP hast du jetzt einfach ganz bewusst ausgelassen.
Ja, das ist ja schon entwickelt. Das ist ja schon alles beschlossen.
Ja, aber wann? Wann
könnt ihr ja nichts mehr zurückdrehen.
Wie geht's weiter?
Da warten wir mal ab, wie es mit HSP weitergeht. Ein weiteres Dekadenprojekt. Danke für diese Runde.
Gerne.
Also die nächste Runde in den 1-zu-1-Duellen. Die Grünen gegen die Linken. Wir sprechen über das Thema Wohnungsbau. Sozialer Wohnungsbau oder ökologischer Wohnungsbau? Dortmund braucht mehr Wohnraum. Gleichzeitig ist der Bausektor einer der größten Klimaanheizer. Die Linke fordert in ihrem Programm die Ausweitung kommunaler Bautätigkeiten, während die Grünen mehr auf die Nutzung bestehender Gebäude setzen wollen. Ist das ein Gegensatz? Wo geht die Reise hin?
Also ich sehe da keinen Gegensatz, um ehrlich zu sein, weil wir fordern ja auch zum Teil auch, dass Altbestand auch neu justiert, nachjustiert wird. Und natürlich müssen wir bauen, weil die Menschen einfach Wohnungen brauchen. Dortmund wird immer größer und dann geht es nicht, dass wir da keine Möglichkeiten anbieten. Also das widerspricht sich überhaupt nicht, sondern das muss sogar in Hand gehen, ökologischer Bau und überhaupt Bau, weil wir auch viel mit Menschen zu tun haben, die, ich sag jetzt mal, von Armut betroffen sind und an den Stellen natürlich hitzebedroht sind, weil sie sich eben bestimmte Sachen auch so nicht leisten können. Und natürlich auch im grünen Bereich sein müssen. Von daher, ich sehe keinen Widerspruch.
Ich bin auch der Meinung, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also es gibt wahrscheinlich hier und da in der Ausgestaltung einige Unterscheidungen. Wir haben ja jetzt gerade eine Quote für sozial geförderten Wohnraum stadtweit uns geeinigt auf 30%. Da sagen wir, dass da eine Erhöhung auf 40% 20% stadtweit sinnvoll wäre, vielleicht in manchen Stadtteilen sogar an der einen oder anderen Stelle mehr. Denn wir haben ja jetzt auch den Fakt, dass viele Wohnungen aus der Sozialbindung fallen werden. Und dem müssen wir jetzt, glaube ich, frühzeitig begegnen, dass wir deshalb jetzt ein stadtweites Ziel nochmal erhöhen. Da hat die Linke, glaube ich, 70% stehen. Das sehen wir nicht, denn am Ende müssen wir überlegen, wenn wir Quartiere gestalten, wie sorgen wir für eine gute Durchmischung in den Quartieren? Wie können wir ein Quartier so gestalten, dass viele verschiedene Einkommensschichten dort zusammen Hand in Hand wohnen und so halt auch eben Menschen voneinander profitieren können und gute Gemeinschaften und gute Nachbarschaften entstehen?
Das Problem ist ja aber, dass wir eben genau die Menschen nicht haben, die ein hohes Einkommen haben, sondern der Großteil unserer Bürgerinnen muss leider aufstocken oder bezieht Bürgergeld. Und deshalb ist es wichtig, auch diese Wohnungen vorzuhalten und ihnen genug anzubieten. Deshalb 30% ist einfach zu wenig, um das Ganze aufzufangen. Deshalb wäre eine Durchmischung viel besser, wenn wir eine erhöhtere Quote hätten, die dann auch längerfristiger ist.
Eine erhöhte Quote auf 40%, das war das, was uns da Expertinnen gesagt haben, dass das stadtweit wahrscheinlich die richtige Herangehensweise ist. Was ich dann auch nicht verstanden hatte, war, dass im linken Wahlprogramm dann steht, auf HSP wollen sie nur 25% so sozial geförderten Wohnraum. Da hatten wir doch eigentlich das städtische Ziel 30%. Da verstehe ich nicht, warum man da dann unter den Möglichkeiten zurückbleibt. Aber nochmal zu dieser Frage, ist es ein Widerspruch?
Weil schon in diesem Stadtteil sozusagen ein erhöhter Anteil bereits gibt, die in diesem Quartier, wo wir sagen, okay, in diesem Quartier machen wir es ein bisschen weniger, dafür in allen anderen Quartieren mehr.
Ja gut, aber auch die wollen ja neuen Wohnraum und wollen auch von diesem Neubau profitieren. Und deshalb nochmal da die Frage, die ja eigentlich eingangs gestellt wurde, ist es ein Widerspruch, ökologischen Wohnungsbau zu betreiben oder nicht, beziehungsweise überhaupt bauen? Wir sagen, ja, wir wollen auf Leerstand setzen, aber nicht nur, sondern auch. Also deshalb sagte ich eingangs, das eine tun oder das andere zu lassen. Und die Kredite, die man dafür heutzutage bekommt, die sind immer an große Ökologiestandards gebunden. Und deshalb sagen wir klar, dass wir nach ökologischen Standards bauen müssen, auch hier und da auf Passivhäuser, auch auf Holzhäuser setzen können. Mindestens ein KfW 40 Standard sollten wir maßgeblich in unserer Stadt sehen. Wir sollten auch überlegen, recycelte Baumaterialien beim Bau zu verwenden. Denn am Ende ist ja die Frage, wir bauen hier öffentlich. Und öffentliche Bauten, da haben wir eine Stellschraube drauf, da haben wir einen Einfluss drauf. Und diesen Einfluss sollten wir geltend machen, denn auch dieser Herausforderung Klimawandel ist zu begegnen.
Wir werden das sehen. Sie wollen ökologisches bauen, das ist teuer. Sie wollen viel bauen, günstigen Wohnraum. Wir werden sehen in den nächsten 5 Jahren, wo die Akzente gesetzt werden. Danke.
So ist es. Damit kommen wir schon zum Ende unseres Podcasts. Wir danken für das Interesse an unserer Sendung. Mehr zu allen Themen, dazu Porträts und natürlich jede Menge weitere Facetten und natürlich auch die Ergebnisse von der Kommunalwahl könnt ihr in den kommenden Wochen auf nordstadtblogger.de lesen. Geht wählen, jede Stimme zählt. Vielen Dank.